Wir wollen beten. Unser Herr Jesus Christus, wir preisen dich dafür, dass du unser Freudenmeister bist. Ja, Herr, in dir haben wir Grund zur Freude, denn du hast uns neues Leben geschenkt, Vergebung, Frieden mit Gott. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns an diesem Nachmittag auch neu mit einer Freude an deinem Heil erfüllst und denen, die dich nicht kennen, eine Sehnsucht schenkst nach einer Freude, die nur du geben kannst. O Herr, bitte segne dein Wort, segne diesen Gottesdienst zur Ehre deines Namens. Amen. Wir wollen heute ein weiteres Kennzeichen eines Christen behandeln. Wir haben eine kleine Reihe gestartet. Mal gucken, wie lange sie noch geht. Aber es gibt viele Kennzeichen, viele Dinge, die Christen von sich behaupten können, die wirklich zum Glauben dazugehören. Und heute wollen wir ein weiteres Kennzeichen behandeln. Und es ist, als hätte Robert bei der Leitung genau gewusst, was dran kommt, obwohl ich mich nicht mit ihm abgesprochen habe. Es geht um das Kennzeichen Freude, was interessanterweise sowohl in dem Psalm als auch in den beiden Liedern vorkam. Jesus, meine Freude, lernt es, mit euch mit Zittern freuen, hieß es dann in dem Psalm 2. Und genau das finden wir ein Thema, das Thema der Freude, interessanterweise sehr explizit auch in der Bibel und auch im Neuen Testament. Und so lesen wir einen Abschnitt aus Philipper Kapitel 4. Philipperbrief, Kapitel 4, und hier lesen wir die ersten 9 Verse. Hier schreibt der Apostel Paulus: Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Wir wollen heute vor allem den 4. Vers hier betrachten. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Das ist zuerst ein Aufruf. Freut euch. Ein Imperativ für die Grammatik kennen. Ein Imperativ an die Christen, an die Gemeinde. Freut euch. Nun, die Welt denkt, unter den Christen, im Glauben, bei der Religion, also da gibt es gerade keine Freude. Wenn man Freude haben, wenn man Freude erleben will in dieser Welt, wer denkt denn da an das Christentum? Wer denkt denn da an Religion? Nee, da denkt man doch an ganz andere Dinge. Und tatsächlich, ein Großteil der Welt, sie denken, Freude und Religion, das passt nicht zusammen. Und leider müssen wir auch sagen, es gibt Christen, die scheinen das zu bekräftigen. Wenn man ihr Leben anschaut, wenn man ihre Haltung anschaut, dann denkt man, okay, offensichtlich hat Freude wirklich keinen Raum. Sie sprechen nicht von Freude. Ja, sie in der Art und Weise, wie sie mit anderen Menschen umgehen, in der Art und Weise, wie sie andere Menschen ansprechen, entmutigen sie eher.
Und sobald so jemand in den Raum tritt, da ist alle Freude entwichen. Doch anhand dieses Verses und anhand vieler anderer Stellen sollen wir uns bewusst machen, Christen können und sollen sich freuen. Ja, Christen können und sollen sich freuen. Und deswegen ruft Paulus auf in diesem Imperativ, in dieser Befehlsform, freut euch. In Lukas 10, Vers 20, da freuen sich die Jünger, dass sie große Spektakel erlebt haben. Die Dämonen sind vor ihnen gewichen. Kranke wurden geheilt. Und sie freuen sich. Und Jesus sagt, freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Und in dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und vor Verständigen verborgen hast. Aber du hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind, im Buch des Lebens geschrieben stehen. Es ist eine Pflicht der Christen. Merkt ihr das? Jesus ruft dazu auf. Die Apostel rufen dazu auf. Freut euch! Schon bei Jesu Geburt riefen die Engel dazu auf. Und auch schon im Alten Testament wurde Psalm 100 zum Beispiel: Jauchzt dem Herrn, alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Unser Gott, er ist ein Gott, der Freude verlangt. Von denen, die ihn kennen. Freude. Nun, wie kann es sein, dass die Freude eine Pflicht der Gläubigen ist? Eine Pflicht von Christen? Nun, weil es auch eine Frucht des Geistes ist. Gott verlangt das, was er gibt im Evangelium. Er verlangt nicht etwas, was er selbst nicht in uns wirkt. Und so finden wir das in der Auflistung in Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede und so weiter. Der Geist selbst, den Gott schenkt, er wirkt, er lässt die Frucht der Freude reifen im Leben eines Christen. Oder Paulus, er schreibt in Römer 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Da, wo das Reich Gottes lebendig und kräftig in dem Leben von Menschen ist, da erkennt man das nicht daran, jetzt essen sie kein Fleisch mehr oder jetzt enthalten sie sich davon oder sie trinken nur noch Wasser und essen nur noch Trockenbrot und haben keine Freude mehr. Nein, das Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken, aber in Gerechtigkeit und in Frieden und Freude im Heiligen Geist. Es gehört zu den Kennzeichen eines Christen, zu der Pflicht und zu dem, was der Geist Gottes in den Christen wirkt. Eine Freude. Und tatsächlich finden wir das auch in den Beschreibungen schon der ersten Christen im Neuen Testament. In Apostelgeschichte 13 zum Beispiel ist gerade die Missionsreise. Paulus und Barnabas sind unterwegs und sie predigen das Evangelium. Und sie kommen in Antiochia, in Pisidien, also in Südtürkei. Und da heißt es in Apostelgeschichte 13, Vers 48, als aber die Nationen es hörten, also Paulus und Barnabas, sie sprachen zu den Heiden, zu denen, die eigentlich keine Juden waren, als aber die Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn und es glaubten so viele zum ewigen Leben verordnet waren. Und dann lesen wir Da gab es aber auch einige Juden und die stachelten das Volk auf und so wurden Paulus und Barnabas fortgetrieben, hinausgeschickt, verstoßen aus der Stadt. Und dann endet es aber mit Vers 52, die Jünger aber wurden mit Freude und Heiligem Geist erfüllt. Obwohl da so viele waren, die noch dagegen standen, ein großer Aufruhr entstand, aber alle, die Jünger waren, alle, die gläubig wurden, die wurden mit Freude und Heiligem Geist erfüllt. Und auch Petrus, in 1. Petrus 1, Vers 8, da schreibt er zu den Christen, die überall verstreut sind, er schreibt über Jesus, von dem er sagt, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Das konnte Petrus sagen. Ich weiß, ihr habt Jesus noch nie gesehen, aber ich weiß, ihr liebt ihn. Und ihr freut euch unaussprechlich über das, was er gewirkt hat. Freude, ein Kennzeichen eines Christen. Und jeder, der geistig gesinnt ist, der freut sich. Es ist ein natürliches Ergebnis des Friedens mit Gott, mit dem Heiligen Geist, mit dieser Verbindung mit Gott. Erfüllt Freude das Herz. Darum der Aufruf zur Freude. Freut euch. Zweitens, die Art der Freude. Im Herrn. Freut euch im Herrn. Hier wird die Art der Freude näher bestimmt. Denn die Freude dieser Welt, sie freut sich an allem Geschaffenen, und schließt Gott aus. Man freut sich an den Gaben, man freut sich an Essen und an Trinken und an all dem, was wir genießen können, aber Gott soll nicht dabei sein. Der Herr wird ausgeschlossen. Der Christ, er macht das andersrum. Er freut sich zuallererst im Herrn. Er freut sich zuallererst an Gott und über Gott dann auch an all dem, was Gott uns schenkt zum Genuss. Und deswegen ist es hier ein wichtiger Unterschied, dass Paulus nicht einfach nur sagt, freut euch, sucht euch irgendwas aus, worüber ihr euch freut. Freut euch im Herrn. Das ist die Art der christlichen Freude. Und der Christ erfreut sich im Herrn, weil er sich am Herrn erfreut. Das heißt, an Gottes Wesen. Ein Christ freut sich über die Tatsache, dass es einen Gott gibt. Es ist unser größter Trost, dass es einen Gott gibt. Dass Gott alles lenkt und leitet, dass er alles unter Kontrolle hat. Dass er ein Gott ist, der tatsächlich gut ist. Und ja, ein Christ, er kann sich freuen an allen Eigenschaften Gottes. An seiner Gerechtigkeit. Die Psalmen sind voll davon, dass wir uns freuen dürfen über die Gerechtigkeit Gottes, auch über seine strafende Gerechtigkeit. Wir dürfen uns aber auch freuen an seiner Gnade, dass er uns Sündern aus Gnade unsere Schuld vergibt, barmherzig und geduldig ist, langmütig, dass er gütig ist gegenüber allen seinen Werken. Dass er alles weiß, dass er alles kann, dass ihm nichts verborgen ist, dass ihm nichts zu schwer ist. Ein Christ, er kann sich freuen an allen einzelnen Eigenschaften über Gott. Denn alles an Gott ist wert der Anbetung, des Jubels, der Freude. Aber auch an Gottes Offenbarung. Ein Christ, er freut sich über das, was Gott gibt, wie er sich offenbart. Ein Christ, er freut sich an dem Wort Gottes, was die meisten in der Welt als langweilig, als etwas völlig Belangloses ansehen. Und doch, ein Christ, er kommt zum Wort Gottes und er weiß, das ist es, was in meinem Herzen eine Freude wirken kann. Wie kein anderes Wort. Nicht mal das Wort meines besten Freundes kann in mir diese Freude erwirken. Wie wenn ich merke, hier spricht Gott in meine Situation hinein. Eine Freude am Wort Gottes ist nicht immer gleich, nicht jeden Tag gleich. Aber doch dieses Bewusstsein, Gott spricht. Gott hat sich geoffenbart. Und das, was ich über Gott erfahre hier in diesem Wort und was er über mich sagt und über Christus und über seine Gnade, oh, das ist ein Quelle der Freude. Und über sein Werk. Ich kann mich freuen über das Werk der Schöpfung. Wir haben es heute Morgen ein bisschen behandelt. Freuen über all die Schönheit dieser Welt. Gerade weil es nicht ein Zufall ist, keine Laune der Natur, sondern weil es eine Botschaft mitteilt von Gott selbst. Es zeigt etwas von der Freude Gottes selbst an seinem Werk, von seiner Kreativität, wie er alles schafft und in so vielfältiger Weise zusammenwirken lässt und Freude daran hat, an dem Kleinen und an dem Großen. Und an dem Werk seiner Gnade. An dem Werk der Erlösung. Ja, wir haben gesungen, Christus unser Freudenmeister. Nicht allein, weil er die Wahrheit gepredigt hat. Sondern weil er sein Leben hingegeben hat. Um für uns Sühne zu erwirken. Es ist das Werk Gottes, dass wir erlöst werden können. Und nicht uns selbst erlösen müssen. Und ein Christ, er liest das, er hört das und er kann sich daran erfreuen. Herr und Meister, mein Herr und mein Gott, Jesus Christus, du bist für mich gestorben, dass ich leben kann. Welche Freude! Und auch ein Christ, er freut sich an den Wegen Gottes in unserem Leben. Wie er antwortet auf Gebet. Wie er bei so manchen Hindernissen und so manchen Schwierigkeiten einen Ausweg geschafft hat, wo wir keinen Ausweg gesehen haben. Wie er in unser Leben hineingreift, wo wir es vielleicht am wenigsten erwartet haben. Und wir bleiben mit einem Schauder, mit einem Zittern und sehen zurück und wissen, das war der Herr. Welche Freude zu wissen, mein Lebensweg, er wird geführt. Nicht von meinem Herzen, nicht von meinem beschränkten Verstand, sondern der Herr geht voran. Und ja, ein Christ, er freut sich über die Beziehung mit Christus. Mit Gott versöhnt zu sein in Christus. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 11, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes. Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Wir rühmen uns, wir freuen uns, dass wir mit Gott verbunden sind durch Christus. Wir haben eine lebendige Beziehung. Hier ist Gemeinschaft. Denn Christ, er freut sich an den Verheißungen. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Es ist ein Grund des Jubels, sein Wort offenbart uns die köstlichsten Verheißungen, worauf wir mit Freude schon hinblicken können im Glauben und wissen dürfen, das ist alles unser in Christus. Ja, die Art der Freude ist im Herrn. Denn sich am Herrn zu erfreuen, ist schon selbst Freude im Herrn. Es ist schon selbst Gemeinschaft mit Gott, wenn wir uns an Gott und im Herrn erfreuen. Wenn wir als Erlöste, als Gläubige uns über diese Dinge Gedanken machen können und wissen dürfen, oh Herr, all das ist in dir. Und nun der Umstand der Freude. alle Zeit. Alle Zeit. Freut euch im Herrn alle Zeit. Das ist eine Herausforderung. Und man denkt, was kann Paulus damit meinen? Aber tatsächlich, Paulus ist nicht weltfremd. Er lebte nicht irgendwie auf so einem Elfenbeinturm und wusste nichts von Leid. Und deswegen kann er sagen, freut euch doch immer, freut euch doch alle Zeit. Nein, er wusste ganz genau, was es heißt zu leiden, was es heißt zu weinen, was es heißt niedergedrückt zu sein. Aber in 2. Korinther 6, Vers 10 schreibt er etwas Interessantes. Da beschreibt er sich und seine Gefährten als Traurige, aber alle Zeit uns freuend. Diese Freude, zu der Paulus aufruft, sie bleibt bestehen, selbst bei gegensätzlichen Wirkungen in unserem Leben. Da ist etwas, was macht uns traurig, ja. Und dennoch können wir uns alle Zeit freuen. Es ist nicht ein Ausschluss. Ach, wenn ich mich freuen soll als Christ, dann muss ich doch die ganze Zeit wie ein Honigkuchenpferd grinsen und alles muss gut gehen. Nein, hier ist Leid, da ist Traurigkeit, da sind Tränen. Aber Paulus sagt, wir können uns alle Zeit freuen. Denn die Freude im Herrn ist etwas, was uns begleitet, selbst bei aller Traurigkeit und allen gegensätzlichen Wirkungen in dieser Welt. In der Bergpredigt sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 11, wo er darüber spricht, ich lese mal mit, Matthäus 5, Vers 11 und 12. Glückselig seid ihr, wenn sie, also die Feinde, euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Und jetzt Vers 12, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in dem Himmel. Nun, wir müssen uns nicht darüber freuen, dass wir geschmäht werden. Das wäre ja irgendwie ein bisschen paradox. Aber wenn wir den richtigen Zusammenhang erkennen, so wurden auch die Propheten, so wurde von den Propheten gesprochen, so wurden sie behandelt. So werden alle behandelt, die zum Herrn gehören. Das ist die Aussage. Und ihr Lohn im Himmel ist groß. Dann kann ich mich sogar darüber freuen, dass ich geschmäht und falsch von mir gesprochen wird und sogar über Verfolgung, weil ich weiß, und ich bin dennoch im Herrn. Und der Herr sieht es und er wird es vergelten. Er wird es belohnen. Und so kann eine Freude bestehen, trotz all dem Leid. Im Herrn. Nun, freut euch im Herrn alle Zeit. Wie kann das sein? Nun, es gibt mehrere Gründe. Der eine ist, Gott ist alle Zeit derselbe. Haben wir heute gelesen in Hebräer 1. Gott wandelt sich nicht. Unser Leben wandelt sich. So vieles, ja. Die ganze Erde und der ganze Himmel wird sich verwandeln. Gott ist der Gleiche. Und wenn wir uns im Herrn freuen, dann haben wir eine Beständigkeit. Nicht aufgrund unserer Emotionen oder unserer Gefühle. Die sind nicht beständig. Aber Gott ist beständig. Und deswegen können wir uns alle Zeit im Herrn freuen, weil Gott, die Quelle der Freude, ewig der Gleiche ist. Und auch die Rettung in Christus ist unveränderbar. Jeder, der zu Christus gehört, der kann wissen, meine Rettung im Herrn, mein Heil in Christus, kann niemand rauben. Es ist unveränderbar. Christus verliert keinen der Seinen. Und so kann ich mich alle Zeit freuen an Christus, meinem Heil. Und der Weg zu Gott, er ist immer offen für uns. Es ist Es kann nichts kommen, weder Großes noch Kleines, weder Mächte noch Gewalten, noch irgendetwas, nicht einmal der Tod, schreibt Paulus in Römer 8, der uns trennen kann von der Liebe Gottes. Der Weg zu Gott in Christus ist immer offen. Gott ist beständig, das Heil in Christus ist beständig und das bedeutet, mein Weg zu Gott ist immer offen. Ich habe immer Zugriff, Zugang zu dieser Quelle der Freude. Und wir dürfen wissen, Gott bereitet immer Grund zur Freude und zur Dankbarkeit in unserem Leben. Wir sind ja oft so blind. Wir sehen dann immer nur gerade die eine Not, die uns beschäftigt. Das eine Ding, was unser ganzes Herz und unsere ganzen Gedanken füllt. Und wir haben nur noch die Sorgen und sehen alles nur noch aus dieser Perspektive dieses Problems. Und doch ruft uns die Bibel auf, freut euch im Herrn alle Zeit. Weil es alle Zeit Dinge gibt, über die wir uns im Herrn freuen können in unserem Leben. Weil er alle Zeit so viele Dinge schenkt in unserem Leben, über die wir uns freuen können. In Psalm 16, Vers 11 heißt es so wunderbar, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Und man kann sich so schön vorstellen, jeder, der mit Gott wandelt, was wird er sehen? Fülle von Freuden vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten zu deiner Rechten immer da. Es sind tägliche Begleiter. Der Umstand der Freude freut euch im Herrn alle Zeit. Viertens, die Bedeutung der Freude. Wiederum. Wiederholung ist ein Mittel der Betonung. Wenn in der Bibel etwas wiederholt wird, dann wird hier die Bedeutung bekräftigt. Wiederum will ich sagen, freut euch. Warum betont Paulus hier diese Bedeutung? Warum ist die Freude eines Christen so wichtig im Leben eines Christen? Die Freude ist eine Quelle der Anbetung. Aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Da, wo unser Herz erfüllt ist mit einer Freude, da können wir Gott zujauchzen, zujubeln. Da findet unsere Freude Ausdruck in der Anbetung Gottes. Damit verherrlichen wir unseren Gott. Darum ist es so wunderbar zu lesen, wie die Jünger sich freuten, als sie das Evangelium hörten. Denn man merkt, oh, das macht Gott groß. Das macht Gott groß. Und wisst ihr, die Freude im Herzen eines Christen, sie verhindert auch die Rückkehr zu sündigen und zu falschen Freuden. Da, wo wir uns an im Herrn freuen können, wo wir uns vergegenwärtigen können an all dem Guten, das er uns schenkt und wir uns darüber freuen können. Das ist eine Hilfsmaßnahme, eine Schutzmaßnahme, dass wir nicht wieder in ein altes Leben hineinrutschen, wo unsere Freude gottlos war. Und wir alle erleben Versuchungen in dieser Welt von Freuden, die nicht rein sind. Von Freuden, die nicht Gott ehren. Aber wir sind da am schwächsten. Und wir sind da am leichtesten zu verführen, wo unser Herz erkaltet ist. Wo unser Herz nicht erfüllt ist mit einer Freude im Herrn. Sondern wo wir erkaltet sind, wo wir entmutigt sind aufgrund von Problemen und Sorgen und Dingen dieser Welt. Aber da, wo unser Herz erfüllt ist mit Freude, da stärkt es uns wie ein Schutzmantel vor so manchen Verführungen zur Sünde. Und es stärkt uns auch in Leiden, und Bedrängnissen. In Hebräer 12, Vers 2 heißt es, wir schauen hin auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Selbst für Jesus war die Freude ein Mittel, das Leid, alle Bedrängnis durchzuhalten, durchzustehen. Wie viel mehr für uns? Und außerdem ist es wichtig und bedeutsam, denn es zeigt in dieser Welt, dass wahre Religion verbunden ist mit einer reinen Freude. Gott hat uns geschaffen zur Freude an ihm. Und die Sünde ist ein Freudenkiller. Aber das, was echte und wahre und reine Freude in uns schafft, ist nicht Gottlosigkeit. Das ist eine Lüge dieser Welt. Sondern es ist wahre Gotteserkenntnis. Und es ist gut, wenn wir als Christen in dieser Welt hinein bezeugen können: Ich habe eine wahre Freude gefunden. Ich habe eine reine Freude gefunden. Und die ist im Herrn. Die ist im Glauben. Ja, die Bibel spricht so häufig von einer Glückseligkeit. Ein schönes deutsches Wort. Glückselig. Denn es beschreibt wahres Glück und wahre Freude. Sie liegt in der Seligkeit. In dem Heil Gottes. Und ein letzter Punkt. Der Kampf um die Freude. Will ich sagen. Ist euch das auch gefallen? Hier heißt es, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Paulus spricht hier in der Zukunftsform, im Futur. Ich will sagen. Warum? Warum sagt er das? Weil diese Freude umkämpft ist. Und Paulus weiß das. Weil diese Freude eines Christen umkämpft ist. Es ist nicht immer ein gleicher Pegel. Und sobald man ein Christ ist, freut man sich. Und sobald man jemanden traurig sieht, kann er kein Christ sein. So ist es nicht. Ein Christ hat eine Freude, aber um diese Freude muss er auch kämpfen. Paulus wusste das. Wisst ihr, in welchen Umständen er diesen Brief geschrieben hat? Er war in Ketten, im Gefängnis. Ja, er wusste, es ist gut möglich, dass ich sterben werde. Und in diesen Umständen, unter diesen Begleitumständen, weiß er, es gibt Zeiten, da bin ich niedergeschlagen. Da bin ich entmutigt. Ja, da stehe ich vielleicht kurz vor der Verzweiflung. Die Sorgen, sie häufen sich. Die Gedanken, sie spielen verrückt. Sie zeigen mir alle möglichen Szenarien, die so traurig sind, dass ich am liebsten alles hinschmeißen würde. Und genau in diesem Moment, da schreibt er nicht nur den Philippern, sondern vielleicht auch sich selbst. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Kämpft um die christliche Freude im Herrn. Und er gibt hier in diesem Zusammenhang einige Hilfen. Kämpft um die Festigkeit. Für die feste Freude im Herrn müssen wir kämpfen. Hier heißt es in Vers 1, daher meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz steht in dieser Weise fest im Herrn. Steht fest im Herrn. Das bedeutet, wir müssen kämpfen gegen diese natürliche Neigung unseres Herzens, unsere Freude nur aus den Begleitumständen zu ziehen. Wenn es mir gut geht, wenn ich all das habe, was ich mir wünsche, oh, dann kann ich mich freuen. Aber Paulus sitzt im Gefängnis. Er ist festgekettet. Auf ihn wartet ein Urteil, das zu seinem Tod führen kann. Was für einen Grund der Freude hat er? Oh, er kämpft um eine Freude, die nicht von diesen äußeren Begleitumständen abhängig sind, sondern eine Festigkeit im Herrn, sodass er sich freuen kann im Herrn. Und er ermutigt auch die Geschwister in Philippi. Ihr seid meine Freude. Kämpft um die Freude, um die Festigkeit im Herrn. Und dann ruft er auf zur Eintracht. In Vers 2. Die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Für die geistliche Gemeinschaft unter Christen müssen wir kämpfen, denn sie verhilft uns zur Freude. Streitigkeiten, gerade auch in der Gemeinde, sie kann uns die Freude rauben, die Freude am Herrn, betrügen, bedecken. Man sieht plötzlich nur noch die Konflikte. Aber da, wo Geschwister im Herrn gemeinsam zusammenstehen können, habt die gleiche Gesinnung im Herrn. Oh, was für ein Zeugnis und was für eine Ermutigung und was für eine Hilfe der Freude. Und es ist ein Kampf um die Wahrheit. In Vers 3 heißt es, ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Und Vers 5, eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Vers 8, übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und irgendein Lob gibt, das erwägt. Darüber denkt nach. Das, was uns zur Freude verhelfen soll als Christen, ist die Wahrheit. Unsere Namen sind im Buch des Lebens geschrieben. Oh, dafür müssen wir kämpfen, uns das vor Augen zu halten. Der Herr ist nahe. Oh, darum müssen wir kämpfen, uns das vor Augen zu halten, denn wir sehen es ja nicht. Wir sehen den Streit zwischen Evodia und Syntyche, aber der Herr ist nahe. Und all die Dinge, die wir betrachten sollen, die wir bedenken sollen, was unser Herz füllen soll. Es ist ein Kampf um die Wahrheit. Ja, die Freude im Herrn ist die Freude an der Wahrheit, die Gott geoffenbart hat. Und wir müssen dagegen ankämpfen, all den Segen Gottes in Christus zu missachten, zu übersehen, falsche Gewichtungen zu legen, auf die falschen Dinge nur zu achten, all das nur zu sehen, was schief läuft. Es ist ein Kampf um die Wahrheit, zu sehen, was der Herr wirkt und auch, wozu er so manches wirkt. Und schließlich, der Kampf um die Freude ist auch ein Kampf um Gemeinschaft mit Gott. Es ist der Kampf um eine gute Herzenshaltung, sodass wir mit Freude dem Herrn begegnen. Aber es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die trüben die Gemeinschaft. Sie lassen uns ein wenig erschreckt zurück und denken, kann ich jetzt noch vor den Herrn treten? Sie rauben uns die Freude an der Gemeinschaft mit dem Herrn. Aber wie es im Psalm 2 heißt, jauchzt mit Zittern. Ja, unser Gott ist ein gerechter Gott, der Sünde hasst. Und auch unsere Vergehen und unsere Schwachheiten und unsere Sünden, sie hindern, sie dämpfen unsere Gemeinschaft mit Gott. Und dennoch dürfen wir jauchzen. Denn Christus hat überwunden alle unsere Sünden. Christus hat einen Weg gebahnt zum Vater, der immer offen ist. Und so ist es ein Kampf, um die Gemeinschaft mit Gott dran zu bleiben, an seinem Wort, dran zu bleiben am Gebet, um zu erfahren, hier erfahre ich immer wieder Freude. Auch da, wo ich vielleicht keine Lust habe, morgens, wenn ich müde bin, die Bibel aufzuschlagen. Wenn meine Gedanken so verfliegen und ich so kämpfen muss, um nur ein paar klare Worte im Gebet. Und doch, es ist ein Kampf für die Freude. Und ein Kampf gegen eine Einstellung, die uns Gott und sein Charakter irgendwie unliebsam oder unachtsam erscheinen lassen. Schaut einmal, Vers 6 und 7. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. All die Sorgen, all die Ängste, all die Bedrängnisse, wir dürfen es im Gebet vor Gott tragen. Er ist besorgt um uns. Und er schenkt einen Frieden. Es ist ein Kampf um Gemeinschaft mit Gott. Und darum sagt Paulus, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Möge der Herr auch uns dazu segnen. Amen.